Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, am 4. Advent, vor 5 Tagen also, wurden uns als Wochenspruch Philipper 4, 4 und 5b zugerufen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Da ging es um das Adventsthema Freude auf den wiederkommenden Herrn. Doch freuen wir uns nun wirklich? An Weihnachten ist er doch gekommen und er wird wiederkommen am Ende der Zeit. Wir feiern heute das Geschenk Gottes, das er uns in der Geburt Jesu gemacht hat. Aber freuen wir uns? Es ist ja ein anderes, ein ganz anderes Weihnachten in diesem Jahr. Wir haben zum ersten Mal, seit ich überhaupt denken kann, keinen Gottesdienst. Selbst in Kriegszeiten fiel er nie aus. Aber auch der sonst übliche Weihnachtsrummel bleibt in diesem Jahr weitgehend aus. Corona scheint alles im Griff zu haben, oder? Doch eins, Geschwister, eins hat Corona nicht im Griff. Die Weihnachtsbotschaft ist dieselbe. Daran kann auch Corona nichts ändern. Und vielleicht sollten die äußeren Umstände und die uns auferlegten notwendigen Beschränkungen uns nachdenklich stimmen und uns veranlassen, der Weihnachtsbotschaft in unserem Leben größeres Gewicht einzuräumen. Zunächst möchte ich euch diese Botschaft so lesen, wie sie im Johannesevangelium überliefert wird. Ich lese uns aus Johannes 1 die Verse 1 bis 5 und 9 bis 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Anfang, so beginnt unser Text. Was heißt dieses im Anfang? Es bedeutet, dass Gott schon vor aller Zeit das Geschehen in Bethlehem geplant hat. Also bevor er diese Welt erschuf. An diesem Text, wie überhaupt am ganzen Johannesevangelium, ist etwas Besonderes. Johannes erzählt die Weihnachtsgeschichte nicht aus der Sicht von Maria und Josef. Und er erzählt sie auch nicht aus der Sicht der Hirten oder der Weisen aus dem Morgenlande. Nein, Johannes erzählt die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht Gottes. Und dabei wird eigentlich erst so recht klar, welche Ausmaße diese Geschichte hat. Ausmaße, die unermesslich groß und im wörtlichen Sinne allumfassend sind. Was in Bethlehem geschah, ist Teil eines göttlichen Heilsplanes, der schon im Anfang, vor der Erschaffung dieser Welt und allen Lebens, klar gefasst war. Vom Anfang gibt es eine direkte Linie bis hin zur Geburt, zum Leidensweg und zum Kreuzestode Jesu Christi. Über tausende von Jahren hinweg. Und ein anderer Gesichtspunkt ist dabei auch noch ganz wichtig. Die Tatsache, dass Gott Mensch wurde, hat einen ganz eindeutigen Zweck, ein ganz bestimmtes Ziel. Du und ich, wir Menschen, sind Ziel und Zweck des im Anfang bereits beginnenden Heilsplanes Gottes. Es ging ihm damals schon um uns, die wir doch noch gar nicht da waren. Niemand wird diesen Text jemals in seiner ganzen Fülle begreifen, geschweige denn auslegen können. Alle menschliche Weisheit reicht dazu nicht aus. Aber wir können die eine oder andere Linie ziehen, den einen oder anderen Gedanken etwas verfolgen, und das möchte ich tun mit zwei Gedanken, die uns leiten sollen. Ein erster beschäftigt sich mit den Vorbereitungen für die Geburt in Bethlehem. Unser Herr Jesus hat nur kurz auf dieser Erde gelebt, wahrscheinlich etwa 33 bis 36 Jahre lang. Aber die Folgen dieses kurzen Erdenlebens waren weitreichender und umfassender als die eines beliebigen langen Lebens. Denn das Leben Jesu hat die Welt verändert, nachhaltig verändert. In den Generationen nach ihm bis heute ist oft versucht worden, den christlichen Glauben zu vernichten. Und die Moslems versuchen das ja heute noch, und zwar immer intensiver und brutaler. Siehe Irak, siehe Syrien, siehe IS und Boko Haram. Dass es nicht dazu gekommen ist, liegt ganz sicher nicht an den Christen, denn sie haben weithin versagt. Alle Vernichtungsversuche jedoch und alles Versagen haben nichts daran hindern können, dass die Welt nach Jesus nicht mehr so war wie vor ihm. Und auch all die negativen Begleitumstände des Weihnachtsfestes 2020 können die Spur, die Jesus gegraben hat, nicht auslöschen. Der Evangelist Johannes geht den Weg Jesu zurück bis zu den Uranfängen, hinter die kein Mensch mehr denken kann. Im Anfang, das heißt vor Beginn der Zeit, vorher gab es keine Zeit und Ewigkeit hat keinen Anfang. Sie hat nie angefangen und hört nie auf, unvorstellbar. Auch Jesus hat keinen Anfang. Er war immer, er ist immer und er wird immer sein. Einfach unvorstellbar für uns. Es gab nie eine Zeit, zu der er nicht war. Und von Zeit können wir im Zusammenhang mit der Existenz Jesu eigentlich sowieso nicht reden. Es ist auch falsch zu sagen, Jesus war immer. Nein, Jesus ist. Er hat es selbst einmal so ausgedrückt in Johannes 8, 58. Ehe Abraham wurde, bin ich. Soweit Johannes kommt, im Zurückgehen zu den Anfängen, ist die Spur Jesu immer erkennbar. Christus ist immer. Der alte Professor Rohrbach hat uns die ewige Existenz Gottes und auch Jesu einmal so erklärt. Wir bewegen uns auf einer Zeitschiene, das heißt für uns läuft die Zeit kontinuierlich ab. Was gestern war, ist heute vorbei, was morgen sein wird, wissen wir heute noch nicht. Gott jedoch bewegt sich nicht auf dieser Zeitschiene. Er steht darüber und blickt auf jeden Punkt dieser Zeitschiene. Er ist immer und er ist immer gleichzeitig. Mit anderen Worten, Gott ist jederzeit überall in der Zeit, auch wenn das jetzt sicher sehr unscharf ausgedrückt ist. In unsere Worte gefasst, Gott schaut zum Beispiel gleichzeitig auf das Jahr 1650, auf das Jahr 2020 und auf das Jahr 2100. Unvorstellbar für uns. Für den Mathematikprofessor Rohrbach nicht, denn die Mathematik arbeitet mit manchen Begriffen, die für einen normalen Menschen unvorstellbar sind. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, sagt Johannes. Wenn wir uns umsehen in unserer Umgebung, dann stellen wir fest, viele Menschen suchen nach Sinn und Erfüllung, suchen also letztlich nach Gott. Sie suchen ihn zum Beispiel in alten Mythen und Sagen und finden ihn nicht, zumindest nicht den lebendigen Gott. Sie suchen ihn in fernöstlichen Religionen und finden ihn nicht. Sie suchen ihn bei modernen Propheten und finden ihn nicht. Sie suchen ihn bei Schwarmgeistern und finden ihn nicht. Sie suchen sie in manchen Irrlehren moderner Theologen und finden ihn nicht. Und schließlich suchen sie ihn in ihrem eigenen Inneren, in ihrer Erkenntnis und finden ihn nicht. Warum, so denke ich manchmal, warum suchen sie ihn nicht dort, wo sie ihn finden können? Ob wir ihnen vielleicht die Antwort schuldig bleiben? Haben wir vielleicht doch den Blick verloren für die Jesusspur, die das Johannesevangelium hier aufzeigt? Wir müssen wie Johannes ganz einfach weiter zurückschauen, nicht nur mal gerade eben hinter den Stall von Bethlehem oder bis hin zu den alttestamentlichen Propheten, die die Geburt von Bethlehem schon hunderte von Jahren vorher ankündigen. Wir müssen weiter zurückschauen. Aber oft machen wir da Schluss. Wir müssen einfach beachten, dass Jesus wie Gott immer schon war, vor Anfang der Welt schon war. Unser Text sagt, im Anfang war das Wort, Jesus also. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Den Christen im 4. Jahrhundert war es wichtig, die Spur Jesu ganz zurückzuverfolgen. Ablesen können wir das zum Beispiel am nizänischen Glaubensbekenntnis, heute noch in Kirchengesangbüchern abgedruckt und im Jahre 381 formuliert. Ich lese mal ein paar Zeilen daraus. Wir glauben an den einen Gott, und nun kommt der zweite Artikel, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Gott hat sehr gründliche Vorbereitungen für den Weg Jesu auf der Erde getroffen. Vorbereitungen, die schon vor Anbeginn der Welt begannen. Bethlehem kommt nicht zufällig oder willkürlich, gerade zu der Zeit. Es ist nicht so, wie der bekannte deutsche Dichter Gotthold Ephraim Lessing meinte, der einmal sagte, Glaube beruhe auf zufälliger Geschichtswahrheit. Nein, christlicher Glaube hat seinen Grund in Gottes ewigem Ratschluss. Und weil das so ist, deshalb braucht er nicht auf wackeligen Beinen zu stehen. Und deshalb braucht er keine Angst zu haben, dieser oder jener neue Gedanke könne ihm vielleicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Glaube beruht auf dem Wort und den Zusagen und Verheißungen des ewigen Gottes. Was solche Verheißungen wirklich wert sind, können wir ein Stück weit an Gottes Volk Israel ablesen, das über die Jahrtausende hinweg als einziges Volk der Menschheitsgeschichte nie zu existieren aufgehört hat, obwohl es mehr Feindschaft und mehr Vernichtungsversuche erlebt hat als jedes andere Volk der Erde zu jeder anderen Zeit. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Johannes die Spur Jesu bis zum Anfang zurückverfolgt. Und es ist auch nicht sein eigenes Interesse. Gottes Geist leitete ihn dorthin zu den Anfängen, wie er ihn später bei der Abfassung des Buches der Offenbarung auch zur Schau über das Ende aller Zeit und dieser Welt leitete. Wenn wir Jesus Christus sagen, dann umfasst dieser Name nicht nur die Zeit von der Krippe bis zum Kreuz. und er umfasst auch nicht nur die Jahrhunderte von den Propheten bis zur Himmelfahrt. Nein, er umfasst die ganze Weltzeit und noch mehr. Er umfasst die Ewigkeit. Und mitten in dieser Weltzeit umfasst er auch dann unser eigenes kleines Leben, dessen Wege und Umwege wir oft so wenig überblicken können und das so winzig ist im Vergleich mit den Größen dieser Welt, so klein und unscheinbar angesichts der riesigen Fragezeichen, die es gibt. Ich lese gerade ein neu erschienenes Buch von Markus Spieker, Jesus, eine Weltgeschichte. Der Titel macht schon deutlich, dass Jesus immer schon war, dass er ist und dass die ganze Weltgeschichte ohne ihn gar nicht denkbar ist. Etwa 1000 Seiten, die zu lesen sich wirklich lohnt. Christus ist groß. So groß ist das kleine Kind in der Krippe. Und dieser große Gott ist Mensch geworden und in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Vergesst es ja nicht bei all dem, was ihr lest von ihm in seinem Leben, Leiden und Sterben hier auf dieser Erde. So groß ist der, der sich selbst dem Gesetz unterstellt hat und sich hat beschneiden lassen wie alle Juden am achten Tage. So groß ist der, der rund 30 Jahre lang in der kleinen Zimmermannswerkstatt lebte, beschäftigt mit für ihn eigentlich niedrigen Arbeiten. So groß ist der, der hier in Knechtsgestalt wanderte, obwohl er doch Gott gleich war. So groß ist der, der im Jordan stand und sich wie alle Sünder von Johannes taufen ließ. Wir könnten das fortsetzen. So groß ist der, der so groß und mächtig und herrlich schließlich ist der, der von einem Jünger verraten, von seinen Jüngern verlassen und verleugnet wurde, der im Garten Gethsemane Blut schwitzte, der zitterte und zagte, der gegeißelt mit Dornen gekrönt und gekreuzigt wurde. So groß ist er. Er spricht und es geschieht. Kein Ding ist ihm unmöglich. Christus ist groß, weltumspannend groß. Mit ihm leuchtet Ewigkeit in die Zeit hinein. Ich denke an das Lied Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Selge Ewigkeit, selge Ewigkeit. Er ist es, der Mensch geworden ist, der Wohnung genommen hat im Stall, der gelebt hat auf dieser Erde mitten unter uns. Weil er so groß ist, darum kann er auch Großes tun, heute noch. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Es geht um die Annahme dieses Weihnachtsgeschenks. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, er kam auf diese Erde, die ihm ja gehört. Aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Er hätte ja die Macht, die Türen zu den Herzen aufzubrechen. Stattdessen sagt er, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus bricht nicht ein. Jesus klopft an. Sanft kommt er in diese Welt. Der Größte, der jemals über diese Erde gegangen ist, wird zum kleinen Kind, dem man nicht einmal eine Ecke im Wohnbereich des Hauses freimacht. Der, durch den alles in dieser Welt geschaffen worden ist, hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. So hat er es selbst einmal gesagt. Der, dem alles gehört, verzichtet auf alle Ansprüche und wird so etwas wie ein Bittsteller vor uns. Siehe, ich stehe vor der Tür. Jesus lädt ein und wartet, dass wir kommen. Kommt, denn es ist alles bereit. Er kam in sein Eigentum. Jesus hat ein ausschließliches Eigentumsrecht an seiner Schöpfung und an seinen Geschöpfen. Aber er setzt es nicht durch, sondern setzt auf unsere Freiwilligkeit, weil er uns den freien Willen nicht nehmen möchte. Er lässt sich sogar die Tür weisen in seinem eigenen Hause. Er kam in sein Eigentum. Sein Eigentum, die Seinen, das sind wir. Wird er vielleicht sogar von uns nicht aufgenommen? Für Jesus ist das schon klar. Wir sollen zu ihm gehören. Deshalb ist er Mensch geworden. Paulus drückt das einmal in Römer 10, Vers 6 bis 8 so aus. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf in den Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Und das Wort ist Jesus. Er ist uns ganz nahe gekommen, zum Greifen nahe. Ich denke an gestern Abend. Welchem Kind hätte es wohl genügt, die schön verpackten Weihnachtsgeschenke, die da unter dem Weihnachtsbaum lagen, zu bestaunen und sie nicht auszupacken? Das gibt's doch nicht. Sie konnten es vielmehr nicht erwarten, auspacken, staunen, spielen zu dürfen. Und geht es uns Erwachsenen nicht oft auch so? Vor Jahren hat uns unsere damals schon erwachsene Tochter einmal im Advent einen Adventskalender gebastelt, an dem Waltraud und ich wie kleine Kinder abwechselnd jeden Morgen ein Päckchen entnehmen und auspacken durften. Das war ganz schön spannend. Und wir haben es nicht einmal vergessen. Es ist die Freude des Auspackens, des Entdeckens. Lasst uns darin Kinder bleiben und das Weihnachtsgeschenk Gottes annehmen und auspacken. Nicht, dass es heißt, und die Seinen nahmen ihn nicht auf, sondern dass wahr wird, was er verheißt. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Es ist ja auch nicht so, dass wir, wenn wir schon lange im Glauben stehen, davon nicht betroffen wären. Ich glaube, dass wir oft Gottes Weihnachtsgeschenk schon wie etwas fast Selbstverständliches nehmen und nicht mehr so sehr als etwas, was er sich doch letztlich vom Herzen gerissen hat. Und das ist dann keine rechte Annahme des Geschenks mehr. Auch wir müssen uns immer wieder neu beschenken lassen, oder besser, wir müssen immer wieder neu über das Geschenk staunen, weil wir es so wenig verdient haben. Der bekannte Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch hat einmal gesagt, Zweifler haben oft die Frage aufgeworfen, wie konnte Gott es wagen, Menschen zu schaffen, wo er doch voraussehen musste, dass sie in Sünde fallen würden. Darauf dürfen wir antworten, Gott hat es unternommen, Menschen zu schaffen, weil schon vor aller Zeit der da war, der alles zurechtbringen und heilen kann. Jesus, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Ehe die Not anhob, war der Helfer schon vorhanden. Zitat Ende. Der Helfer war schon da. Die Welt zu schaffen und alles, was in ihr ist, das kostete ihn nur ein Wort und es stand da. Er sprach und es wurde. Aber den Menschen umzubilden, neu zu schaffen, Gottes Bild wieder in ihm herzustellen, das kostete ihn viel mehr Mühe und Arbeit, Leiden und Schmerzen, sogar Not und Tod, nicht nachvollziehbar für uns. So viel hat er getan, um uns mit der Gotteskindschaft zu beschenken. Und um dieses Geschenk geht es an Weihnachten. Und wir sollten es hinausrufen in eine Welt, die mehr den Weihnachtsrummel kennt, aber weniger das eigentliche Weihnachtsgeschenk. Wir sollten es hinausrufen, dass Gott schon vor Anbeginn der Welt Vorbereitungen getroffen hat, jeden Menschen, der es möchte und der offen ist für ihn, zu beschenken, mit der Teilhabe an seinem ewigen Reich. Lob, Preis und Anbetung sei ihm dafür in Zeit und Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.